herzlich willkommen beim Podcast des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Mein Name ist Katja Patzwald.
Gesellschaftlicher Zusammenhalt, das ist ein Begriff, den man gerade oft hört. Ob das eigentlich auch irgendetwas mit Geschlechterbeziehungen zu tun hat, also mit Gleichstellung, mit Familienpolitik und dem Gendern, das möchte ich heute besprechen, und zwar mit Daniela Gruno. Sie ist Professorin für Soziologie an der Goethe-Universität Frankfurt und erforscht so etwas. Sie erforscht Geschlechterrollen, Arbeitsmarkt und Hausarbeit. Und sie ist auch Sprecherin in einem Forschungszentrum, das sich genau dieser Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts widmet. Und zu guter Letzt ist sie auch Fellow am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Und deswegen und aus all diesen Gründen freue ich mich sehr, Sie heute zu begrüßen. Ja, gesellschaftlicher Zusammenhalt, da verbergen sich ja oft noch einige andere Begriffe dahinter, oder es wird als Chiffre verwendet, auch für das Thematisieren von Konflikten, zur Frage, inwieweit einzelne gesellschaftliche Gruppen an der Gesellschaft teilhaben können. Und manchmal wird es auch in Verbindung gebracht mit dem erodierenden Vertrauen in die Demokratie oder in Institutionen. Im Gegenzug wird dann über Dialog und Integration, über Verbundenheit und auch über Einsatz für die Gemeinschaft, für das Gemeinwohl geredet. Also dieser Begriff ist etwas nebulös, und zum Teil kommen da aber auch Elemente zum Einsatz, die, meine ich, auch Sie herausgearbeitet haben. Deswegen würde ich gerne erstmal damit einsteigen: Was ist überhaupt dieser gesellschaftliche Zusammenhalt? Wofür ist der gut? Und wofür wird er gebraucht?
Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist, so wie er aktuell am häufigsten in den Medien auftaucht, eigentlich ein politischer Begriff, den politische Parteien gern besetzen und auch mit sehr unterschiedlichen Inhalten füllen. Also für die einen bedeutet Zusammenhalt, dass wir in Deutschland alle Leute, die neu in unser Land kommen, willkommen heißen und gemeinsam das stemmen, wenn wir zum Beispiel viele neu ankommende Geflüchtete zum Beispiel in unserem Land haben und integrieren wollen. Für andere Parteien bedeutet das, dass wir Deutschen zusammenhalten gegen alle anderen, die nicht schon ewig hier sind. Und insofern sehen Sie schon, dass das ein sehr schwieriger Begriff ist, der eben auch sehr stark unterschiedlich normativ belegt ist und sich insofern für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung nur bedingt anbietet. Vor diesem Hintergrund haben wir im Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt, da wo wir quantitativ und empirisch-analytisch über Zusammenhalt forschen, ein Konzept, das wir soziale Integration nennen und das wirklich normativ enthaltsam mit diesen Kampfbegriffen umgeht und stattdessen sich wirklich den Zustand von Gesellschaften anguckt. Und wenn man das in der Form tut, dann ist Zusammenhalt auch nicht per se etwas, das nur gut ist oder das man immer heraufbeschwören sollte, sondern Zusammenhalt kommt immer auch mit dem Ausschluss. Und Zusammenhalt findet immer auf höheren Kosten einiger und mehr Benefits für andere statt. Und das ist, glaube ich, wichtig zu untersuchen, wenn wir ein wirklich objektives Bild vom Zustand des Zusammenhalts unserer Gesellschaft haben wollen.
Vielleicht könnten wir, um dieses Konzept noch ein bisschen besser zu verstehen, mal exemplarisch über einzelne Gruppen der Gesellschaft sprechen, von denen wir vielleicht erstmal annehmen würden, dass sie weniger integriert sind oder das sehen, dass sie das nicht sind, und dann mal schauen, inwieweit auch deren Integration oder eben Nicht-Integration für diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt oder für die soziale Integration der Gesellschaft, wenn das jetzt Ihr Begriff ist, wichtig sind. Also ich denke da an Arbeitslose.
Also in der aktuellen gesellschaftlichen Situation, wir reden auch von einer Arbeitsgesellschaft, in der wir leben, ist Erwerbsarbeit ein ganz zentraler Dreh- und Angelpunkt, der überhaupt es vielen Menschen ermöglicht, gesellschaftliche Teilhabe überhaupt zu leben und auch in der Gesellschaft eine sinnvolle Position zu finden. Arbeitslose gehören zu der Gruppe, die aus dieser wirklich wichtigen Integrationsfunktion ausgeschlossen sind und häufig ja auch dann, wenn sie wieder Zugang zum Arbeitsmarkt finden, mit unsicheren Beschäftigungsverhältnissen oder auch mit sehr schwierigen Arbeitsbedingungen zu tun haben, vielleicht auch mit geringer Entlohnung. Und genau all das sind Faktoren, die eben dazu führen, dass diese Gruppe sehr häufig viel weniger gut integriert ist in die Gesellschaft als andere. Gleichzeitig basieren aktuelle Vorstellungen von gesellschaftlichem Zusammenhalt, oder wir nennen das auch Modi, natürlich darauf, dass Gesellschaften sich finanzieren und reproduzieren und versorgen können. Das heißt, Erwerbstätigkeit spielt dabei eine ganz wichtige Rolle, aber eben auch der ganz große Teil von unbezahlten Arbeiten, der gerne von der Politik unter den Teppich gekehrt wird, aber eine ganz zentrale Rolle in zum Beispiel Geschlechterfragen spielt. Und insofern ist das Leisten von sowohl bezahlter als auch unbezahlter Arbeit ganz zentral für die Art von Zusammenhalt, wie wir sie in Deutschland aktuell leben. Und entsprechend ist es für Leute, die eben in schlechter bezahlten Positionen arbeiten oder auch sehr viel unbezahlte Arbeit leisten und dafür ihre eigene Erwerbstätigkeit zurückstellen, ist das natürlich ein wichtiger Punkt, auf der einen Seite den Zusammenhalt zu stärken in der Gesellschaft, auf der anderen Seite selber aber sehr viel weniger Zusammenhalt zu erfahren. Gleiches gilt auch für Immigrantengruppen. Wir hatten ja in Deutschland eine sehr deutlich geprägte Arbeitsimmigrationskultur über Jahrzehnte hinweg. Viele dieser Immigrantengruppen sind geblieben und haben Familien gegründet und sind jetzt selber teilweise auch deutsche Staatsbürger. Und auch diese Gruppen sind nicht unter den gleichen Vorzeichen in unsere Gesellschaft gekommen wie die Leute, die schon da waren. Und auch das ist eine Gruppe, die entsprechend benachteiligt ist. Und ich glaube, viele Debatten, die wir aktuell führen über Teilhabe, stellen eben genau diese ungleichen Verteilungsmuster in Frage und wollen da auch den gesellschaftlichen Status quo ändern. Das rüttelt an aktuellen Vorstellungen von Zusammenhalt. Das ist aber keineswegs schlecht für die Gesellschaft, sondern eher ein Zeichen dafür, dass wir uns weiterentwickeln und weiter bewegen.
Und gehen diese Bemühungen, am Status quo etwas zu ändern, dann eher von diesen benachteiligten Gruppen aus oder von der integrierten Gesellschaft, meinetwegen von der Erwerbsbevölkerung, die wiederum auch Vorstellungen hat, wie man jetzt an der Sozialstaatsdebatte oder in der Bürgergelddebatte sieht, was Menschen ohne Arbeit leisten sollen?
Das sind Themen, die in der gesamten Gesellschaft verhandelt werden. Aber natürlich braucht es politische Repräsentanten, die diese Themen dann auch in Politik umsetzen und sich diesen Fragen auch widmen. Und ich glaube, viele Probleme, egal ob sich das jetzt Bürger des Landes oder auch PolitikerInnen wünschen oder aussuchen können. Viele Probleme fallen uns auf die Füße, zum Beispiel wenn Frauen nach der Scheidung und Trennung von ihren Männern auf einmal in Armut fallen oder auch deren Kinder dadurch in Armut fallen. Das sind Probleme, die unmittelbar auf das Wohlfahrtssystem niederschlagen, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Und es sind Probleme, die teilweise hausgemacht sind, weil wir eine bestimmte Form von Zusammenhalt aktuell leben und propagieren, die immer noch Frauen nahelegt, Familienarbeit unbezahlt über bezahlte Erwerbstätigkeit zu priorisieren. Das ist ein Punkt. Das Gleiche betrifft natürlich die Arbeitslosigkeit. Das ist ein Thema, das muss Gesellschaften beschäftigen, weil auch diese Menschen natürlich versorgt werden und finanziell unterstützt werden müssen und gleichzeitig das System aber natürlich, wenn immer mehr und immer größere Gruppen und immer für längere Zeiträume, das ist eigentlich das Entscheidende, von Arbeitslosigkeit bedroht sind oder in Arbeitslosigkeitsphasen leben, auch das gesamte System im Grunde droht, an seine Grenzen zu stoßen. Und deswegen, das sieht man auch deutlich in den letzten Jahren in der Politik, sowohl in Europa als auch in Deutschland, gibt es sehr viel arbeitsaktivierende Ideen in der Politik als mögliche Antwort auf diese Situation.
Dann geht es auch um den Anteil, den eine bestimmte Gruppe dann hat, also in dem Fall jetzt erwerbslose Personen, aber auch um die Mobilisierungsfähigkeit, also ob sie dann Konflikte irgendwo hintragen. Und also das ist jetzt so dieser Aspekt, dass es um bestimmte Gruppen geht, die mehr oder weniger stark integriert sind. Gesellschaftlicher Zusammenhalt hat aber ja noch auch diese andere Idee, die es zumindest medial oft auch mit sich bringt, dass man sich auf so gemeinsame Werte im allerweitesten Sinne verständigt, sagen wir mal zumindest ein demokratisches Grundverständnis oder Verfassung anerkennen, sowas in der Art. Jetzt meinen Sie aber mit dem Begriff soziale Integration, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt oder eben Integration gar nicht per se irgendwas mit Demokratie zu tun hat, sondern durchaus auch totalitäre Gesellschaften funktional in der Hinsicht sein können, dass sie also gut integriert sind miteinander.
Ja, ich würde sagen, totalitäre Gesellschaften sind nicht gut integriert, sondern in unseren Terminologien überintegriert. Vielleicht muss ich da nochmal ausholen zu dem Konzept. Was wir vorschlagen, ist, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt, der wirklich produktiv und langfristig haltbar für Gesellschaften, aber auch die alle in die lebenden individuellen Gruppen ist, im Grunde eine ausgewogene Balance von 4 Bestandteilen haben muss. Das eine ist, dass man ein Mindestmaß an Konsens in der Bevölkerung hat. Das bezieht sich unter anderem auf die Punkte, die Sie genannt haben, zum Beispiel das Anerkennen demokratischer Grundordnungen, Anerkennung des Grundgesetzes. Das wäre so der Minimalkonsens. Wenn das aber aus dem Ruder läuft und ganz weit geht, dann ist das Leben der Menschen extrem verreguliert und dann kann das in Richtung auch einer Diktatur gehen. Die zweite Zutat ist das Vertrauen in die Mitmenschen, aber auch in die gesellschaftlichen Institutionen, die da sind. Und auch hier ist ein übermäßiges Maß an Vertrauen eigentlich eine schlechte Idee, weil damit Akteuren Machtpositionen gegeben werden, diese Macht auch zu missbrauchen. Ein gesundes Maß an Vertrauen ist aber erforderlich, damit ich mich zum Beispiel als Bürgerin des Landes darauf verlassen kann, dass meine Steuergelder nicht veruntreut werden, sondern redlich eingesetzt werden, dass die Gelder da landen, wo wir im politischen, demokratischen System beschlossen haben, dass sie hingehen und dass entsprechend Leute auch einen Anreiz darin sehen und einen Mehrwert darin sehen, Steuern überhaupt zu zahlen und nicht möglichst zu hinterziehen. Das bringt uns zu dem dritten Punkt, nämlich der Zutat der Regelbefolgung für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Auch hier ist eine gesunde Balance das Wichtige, also dass wir die Grundregeln, wie zum Beispiel wir zahlen unsere Steuern und wir halten uns an Verkehrsvorschriften und wir bestehlen unsere Nachbarn nicht, das sind wichtige Grundregeln des Miteinanders, die dazu führen, dass man dieses Vertrauen und auch den Konsens überhaupt herstellen kann. Aber auch das kann sehr viel zu weit gehen, wenn Regelbefolgung das Leben der Menschen bis in kleinste Bereiche reguliert und man sich zum Beispiel vorschreiben lassen muss, mit wem man sich treffen darf, von wann bis wann man überhaupt rausgehen darf aus seiner Wohnung und was man denken darf. Und wenn es darüber Regeln gibt, dann geht der Zusammenhalt so weit, dann reden wir von Überintegration und das ist ja was wir leider in einigen politischen Systemen auch beobachten können. Der vierte Punkt, und da sind wir wieder bei der Erwerbstätigkeit, ist die Kooperation. Nämlich, dass man in einem ausgewogenen Verhältnis auch gemeinsam mit anderen Dinge erschafft, die für die Gesellschaft wichtig sind und einen Mehrwert haben. Und das wird natürlich ganz zentral über Erwerbstätigkeit geleistet, die dafür den Menschen sehr viel an Integrationsfähigkeit zurückgibt, weil die Menschen ein Einkommen beziehen, weil sie einen sozialen Status haben, weil sie einen geregelten Tagesablauf haben und eine Struktur im Leben, was sehr wichtig ist für die eigene Identität und das Wohlbefinden und natürlich auch, weil man gemeinsam mit anderen Dinge schafft. Wir arbeiten ja in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, die wenigsten Leute arbeiten und haben gar keinen Kontakt zu anderen Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel. Und auch dieser Kooperationsaspekt sollte ausgewogen sein und nicht zu weit gehen. Wenn wir alle nur noch erwerbstätig sind und keine Zeit mehr bleibt für Erholung, für Freude, für Zeit mit Leuten, die ich nicht auf der Arbeit ansonsten den ganzen Tag sehe, dann ist auch hier die Balance nicht gewahrt. Und was ich eben schon sagte, es ist nicht allein die Erwerbsarbeit, die für das Funktionieren des Zusammenhalts, wie wir ihn im Moment haben, super zentral ist, sondern eben auch die vielen unbezahlten Tätigkeiten. Die Nachbarschaftshilfe, das Engagement in Vereinen, das Ehrenamt generell, aber auch die Eigenarbeit, sich weiterzubilden und natürlich auch das Leisten von Pflegearbeiten, das ja ein ganz zentrales Thema ist. Und wo man schon sieht, dass dieser einseitige Fokus auf Erwerbsarbeit, der auch oft vom politischen System sehr stark gestützt wird, dazu führt, dass wir hier in eine sehr bedrohliche Schieflage geraten sind und nicht so ganz klar ist, wie wir das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auffangen sollen.
Mich würde bei diesem Begriff jetzt nochmal interessieren, inwieweit da gesellschaftlicher Wandel jetzt hineinkommt. Also Sie haben ja schon einzelne Gruppen genannt, Zuwanderung oder auch Veränderung im Erwerbssystem, Frauenerwerbstätigkeit ist enorm angestiegen, lässt sich viele Beispiele finden. Wenn Sorge vor dem gesellschaftlichen Zusammenhalt geäußert wird, spiegelt das dann ein Stück weit auch solche Veränderungen wider und so etwas wie eine, ideale Vergangenheit, an die man sich erinnert oder die man imaginiert, in der die Dinge irgendwie anders waren, schöner, mehr Zusammenhalt da war, in dieser Erzählung auf jeden Fall. Also ist es auch ein Instrument, sich mit dem gesellschaftlichen Wandel als solchem so zu beschäftigen?
Aus meiner Sicht ja. Ich beschäftige mich ja in meiner Wissenschaft sehr viel mit sozialem Wandel. Und sowohl politische Parteien, aber natürlich auch Individuen neigen dazu, die gute alte Zeit häufig zu idealisieren. Und es gibt tatsächlich einen feststehenden Begriff von den goldenen 50er Jahren. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg, als wir ein ganz hohes Wirtschaftswachstum hatten, der Staat ganz viele Strukturen aufgebaut hat, die dem Allgemeinwohl zugute kamen, die Bildungsexpansion langsam an Fahrt aufnahm und auch ganz viele Jobs dadurch geschaffen wurden. Das heißt, da ging ein Wohlstandszugewinn durch die Gesellschaft, der sehr viele auch mitgenommen hat. Und das ist natürlich etwas, an das sich viele sehr gern erinnern. Woran man sich weniger gern erinnert, ist, dass vor diesem goldenen Jahrzehnt natürlich Jahrzehnte des Krieges und der Zerstörung lagen und diese Situation eine historisch so gesehen sehr einmalige Situation war. Und dass man sich auf gar keinen Fall die Situation zurückwünscht, dass man erst großes Ausmaß von Zerstörung braucht, um dann wieder zu einem tollen Wirtschaftswachstum zu kommen. Und ich glaube, dieses Ideal heraufzubeschwören ist eben häufig eine politische Idee. Da wurde ja auch die Kernfamilie sehr stark politisch propagiert, sodass Frauen, die eigentlich während der Kriegszeit sehr viel Erwerbstätigkeit oder auch Kriegsleistungen erbringen mussten, weil es gar nicht anders ging, wieder sehr stark dazu aufgefordert wurden, ihre Hausfrauenrolle einzunehmen und die vom Krieg zurückgekehrten Männer sozusagen in ihrer Ernährerrolle wieder zu stärken. Das waren natürlich Ideen, die sich auch heute manche zurückwünschen, die aber im Sinne eines Zusammenhaltsbegriffs der verschiedensten Bevölkerungsgruppen eine gleichwertige Teilhabe am gesellschaftlichen Zusammenhalt ermöglichen will, eigentlich ein sehr problematischer Begriff ist. Gerade weil unsere Gesellschaften Arbeitsgesellschaften sind und mit Arbeitsgesellschaft ist Erwerbsarbeit gemeint.
Ja, dann bleiben wir mal bei diesen sich verändernden Geschlechtervorstellungen und Rollen. Also auf den ersten Blick finde ich es ja sogar ein bisschen überraschend, dass Geschlechterbeziehungen was mit dem bedrohten gesellschaftlichen Zusammenhalt zu tun haben sollen. Insofern wir zwar ja wissen, dass es auch immer noch Unterschiede gibt zwischen den Geschlechtern, also soziale Unterschiede meine ich jetzt, aber die rechtliche Position sich ja absolut angenähert hat und auch unter jungen Leuten insbesondere Vorstellungen von Gleichberechtigung in Partnerschaften beispielsweise absolut verbreitet sind. Wenn man betrachtet so Nachteile, die es noch weiterhin gibt, wie etwa Lohnunterschiede oder dass die externe Kinderbetreuung nicht überall besonders gut ausgebaut ist, hat man ja den Eindruck, dass das jetzt keine so sonderlich mobilisierenden Themen sind. Jedenfalls in Deutschland, aber vielleicht ist das eben so ein spezifisch deutscher Blick. Da würde mich Ihre Meinung interessieren.
Ja, also gerade in Westdeutschland und auch in vielen anderen europäischen Ländern sind die Geschlechterverhältnisse derzeit eins der polarisierendsten Themen im Lande. Und das hat damit zu tun, dass der Zusammenhalt nicht durch Veränderungen der Geschlechterbeziehung bedroht wird, aber dass offensichtlich wird, dass der Zusammenhalt, so wie wir ihn gepflegt haben, nämlich die Frauen bleiben hauptsächlich zu Hause und kümmern sich unbezahlt um das Wohl der Familie und um die Versorgung der erwerbstätigen Männer, dass dieses Bild nicht mehr haltbar ist und dass durch die Bildungsexpansion und auch das Ausdifferenzieren von Berufen, in denen Frauen eben sehr stark repräsentiert sind, natürlich dazu geführt haben, dass die Zeit, die Frauen jetzt selber in Erwerbsarbeit verbringen, was ihnen Unabhängigkeit gibt, was ja auch lange feministische Forderungen der zweiten Generation waren, dazu führt, dass für die unbezahlte Arbeit zu wenig Zeit übrig bleibt. Und einer der Gründe, warum zu wenig Zeit übrig bleibt, liegt darin, dass Männer eben im unbezahlten Bereich eben nicht das dann aufgenommen haben und sich das geteilt haben mit den Frauen im gleichen Umfang, wie die Frauen erwerbstätig geworden sind. Und ein Grund dafür liegt genau darin, dass unbezahlte Tätigkeiten entwertete Tätigkeiten sind. Da will weder der Staat noch irgendwelche Unternehmen wollen Leute dafür bezahlen, dass sie Care-Arbeit für ihre Angehörigen leisten. Das ist, wenn man diese Zeiten und diese Leistung tatsächlich entlohnen würde wie einen Arbeitsmarktberuf, dann wird das sehr teuer und wir sehen ja in den Segmenten, wo Care-Arbeit tatsächlich auch ein Arbeitsmarktberuf ist, dass diese Berufe auch gering entlohnt werden und dass sie so unattraktiv gestaltet sind, dass sie eigentlich nur sehr wenige Gruppen in der Bevölkerung finden, die diese Berufe überhaupt ausüben. Und das ist so ein Zeichen dafür, dass man sieht, dass bestimmte Tätigkeiten einfach gesellschaftlich höher bewertet werden als andere, dass das dazu führt, dass diese Tätigkeiten als unattraktiv erlebt werden, obwohl es super sinnstiftende und zentral wichtige Tätigkeiten sind. Und das zeigt, dass Zusammenhaltsvorstellungen, die vielleicht vor 20, 30 Jahren noch besser funktioniert haben, zunehmend nicht mehr funktionieren. Und da knackt es dann natürlich im Getriebe. Und da finden wir natürlich Leute, die mobilisieren gegen die zuständigen Verhältnisse. Das gefährdet aber nicht den Zusammenhalt, sondern das sorgt dafür, dass der Zusammenhalt, die Formen, wie wir zusammenhalten, sich ändern.
Ein anderer Aspekt dabei ist, dass auch das Wahlverhalten von Frauen und Männern in Deutschland in jüngerer Zeit weiter auseinanderentwickelt hat. Etwas, was man anscheinend in anderen Ländern auch schon ein bisschen eher gesehen hat. Jetzt mittlerweile auch in Deutschland. Könnten Sie das mal bitte erläutern? Was verbirgt sich denn dahinter?
In früheren Generationen war es so, dass Frauen die Tendenz hatten, eigentlich konservativer zu wählen als Männer. Und was wir aktuell betrachten können in Deutschland, speziell in den 20er Jahren des neuen Jahrhunderts, ist, dass Frauen anfangen, in sehr viel stärkerem Maße sogenannte linke Parteien zu wählen, die für mehr Gleichheit sind, die sich eben auch für Egalität zwischen den Geschlechtern einsetzen als Männer. Und ein Erklärungsangebot, das mein Kollege Ansgar Hudde dazu anbietet, ist, dass dieser Trendwandel zum einen mit Säkularisierung zusammenhängt, nämlich Frauen sind generell religiöser als Männer und religiös zu sein bedeutete eben lange Zeit konservative, auch Geschlechterrollen anzunehmen. Und entsprechend hat diese Säkularisierung, dass wir also weniger häufig religiös sind, dazu geführt, dass das bei Frauen viel stärker durchschlägt als bei Männern. Und der zweite Faktor ist natürlich, dass so Themen wie Gleichstellung und gleiches Geld für gleiche Arbeit ein Thema ist, an dem Frauen viel größeres Eigeninteresse als Gruppe haben. Und insofern Frauen natürlich sehr viel mehr von Parteien angezogen werden, die hier Angebote machen und hier einen gesellschaftlichen Wandel voranbringen wollen und damit im Grunde eine neue Zusammenhaltsform in der Hinsicht schaffen wollen. Und das sind zwei von mehreren Interpretationsangeboten, um diesen Trend zu verstehen. Und insofern würde ich Ihnen auch nicht zustimmen, dass die Geschlechterverhältnisse nicht politisiert sind. Die werden in ganz zunehmendem Maße politisiert. Und die Diagnose meiner Kollegin Paula Villa vom Gender Backlash zum Beispiel, Antigenderismus ist ein Stichwort, das da genannt wird. Das sind eigentlich Phänomene, die zeigen, dass Errungenschaften der Gleichstellung, die wir eigentlich als ein Status quo lange Zeit verbucht haben in der Gesellschaft, zunehmend in Frage gestellt werden. Und was meine Forschungen in diesem Bereich zeigen, ist, dass es eben schon richtig ist, dass der Anteil von Menschen, die egalitäre Werte haben, sowohl Männer als auch Frauen, tatsächlich deutlich angestiegen ist seit den 50er Jahren, dass aber ein sehr großer Teil von Menschen, die vielleicht vormals rein traditionelle Rollenvorstellungen gehabt hätten, das heißt, die wirklich davon ausgehen, Männer sollten arbeiten gehen, Frauen sollten zu Hause sein, Care-Arbeit machen und die Kinder versorgen und entsprechend in einer heterosexuellen Kernfamilie würden dann all diese Arbeiten und Leistungen und auch Benefits davon gebündelt werden, dass diese Idee nicht so bei den Leuten sich verbreitet hat, sondern diese Vorstellung ist extrem abgesunken. Das sind nur noch ganz geringe Gruppen in der Bevölkerung, ältere Männer vor allen Dingen, die dieser Idee noch anhängen. Und ein ganz großer Teil der Menschen, auch unter den Jüngeren, ist hingegen der Meinung, dass Frauen sehr wohl erwerbstätig sein sollten, dass sie aber gleichzeitig die primäre Versorgung von Kindern und Familien nach wie vor priorisieren sollten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil genau das auch hinter dem Problem steckt, die wir aktuell sehen, dass Frauen zwar erwerbstätig sind und dadurch auch mehr Eigenständigkeit haben, dass sie aber gerade dann, wenn sie Familien gründen oder auch für ältere Angehörige da sein müssen, wichtige Zugeständnisse machen, die wir als Gesellschaft brauchen. Das aber dazu führt, dass sie selber in eine sehr schwache Position geraten, was ihre eigene Absicherung angeht, weil nun mal Ehen nicht mehr lebenslang halten, weil Ernährer nicht ihr Leben lang wirklich ihre Jobs halten können, weil auch das Konsumniveau so stark gestiegen ist, dass Familien eigentlich gar nicht mit einem Einkommen häufig auskommen können. Und das sind Phänomene, die zeigen, diese Idee von Wachstum und Wohlstand unter einer traditionellen geschlechtlichen Arbeitsteilung sind längst passé und nicht mehr umsetzbar, außer in sehr privilegierten Schichten oder in Schichten, die dann entsprechend große Einbußen der eigenen Absicherung der Familie in Kauf nehmen.
Würden Sie sagen, also könnte es sein, dass solche sehr unterschiedlichen Auffassungen oder unterschiedlichen Belastungen für bestimmte Lebensweisen als Paar das auch behindern, dass Partnerschaften andauern oder sogar das Entstehen vielleicht verhindern. Also wie man es jetzt schon auch in den USA oder in Südkorea beobachten kann, wo offensichtlich Geschlechter entlang politischer Linien in USA oder auch solche traditionellen liberalen Werte in Südkorea relativ stark auseinanderdriften und dann auch nicht mehr in Partnerschaften zusammenfinden an der Stelle.
Ich würde das nicht als ein reines Werteproblem beschreiben, aber tatsächlich ist es so, dass je ungleicher Paare sind, auch in ihren Einstellungen, umso unwahrscheinlicher ist es, dass sie dauerhaft zusammen sind. Und es ist tatsächlich auch so, das habe ich in einer gemeinsamen Studie auch mit dem Kollegen Hudde herausgefunden, dass sich in Deutschland schon nach wie vor ein sehr großer Teil von Paaren findet und gleiche politische Ideologien teilt, zum Beispiel gleiche Parteipräferenzen hat. Das heißt, diese Idee, dass man sich mit jemandem intim verbindet, der ähnliche Einstellungen hat, die ist nach wie vor groß. Was man aber bedenken muss, ist, dass mit dem Übergang zur Elternschaft Einstellungen sich auch ändern und auch Realitäten ändern. Es ist sehr viel einfacher, zum Beispiel eine ganz egalitäre Arbeitsteilung zu haben, wenn man keine Kinder hat und auch sonst keine Sorgeverantwortlichkeiten, als wenn man auf einmal zwei kleine Kinder hat. Und das sind immer diese Momente, in denen diese Grundsatzfrage, sind wirklich beide Partner so gleich orientiert, auf Messers Schneide steht und dann eben oft die Paare entweder auseinandergehen oder sich neu orientieren und sich dann sozusagen auch ideologisch neu positionieren. Und das Problem, das entsteht, ist einfach auch ein Zeitproblem, dass man Sorgearbeit leisten muss und leisten will. Und das, man darf bei der Diskussion nicht vergessen, das ist ja auch was Schönes. Die Leute wollen gerne Kinder haben und Zeit mit ihnen verbringen. Die Leute wollen gerne was Gutes für ihre Partner tun, das zu Hause schön haben. Aber dass das sehr schwer vereinbar ist mit unserer Vorstellung von Erwerbstätigkeit, deren Umfang und deren Stellenwert. Und da geraten Familien extrem unter Zeitdruck und unter einen Druck, der natürlich die Beziehung belastet, der natürlich dazu führt, dass Männer und Frauen dann auch sich entlieben und trennen und scheiden lassen. Ja, dann Patchwork-Familien gründen, was dann den Zeitdruck noch schwieriger macht, wenn dann mehrere Elternteile involviert sind. Und das heißt, es ist keine einfache Konstellation. Gleichzeitig sehen wir eben auch, das zeigen unsere Wahlergebnisse, dass tatsächlich, wenn Männer und Frauen unterschiedliche politische Parteien in höherem Maße favorisieren, dass dann die Wahrscheinlichkeit, einen Partner zu finden, der meine eigenen Einstellungen teilt, statistisch gesehen immer geringer wird. Das ist nur in Deutschland noch kein durchschlagendes Phänomen. Also das sieht man so nicht. Man findet, glaube ich, noch genug PartnerInnen, die die eigenen politischen Einstellungen teilen, wenn einem das wichtig ist. Aber das ist natürlich etwas, hinter dem diese unterschiedlichen Interessenlagen auch stehen von Männern und Frauen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Bruno. War super interessant. Ganz herzlichen Dank.